Predige über Matthäus Kapitel 25, Vers 14 bis 30. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Mann, der außer Landes reisen wollte. Seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen übergab. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1. Jedem nach seinen Kräften und reiste ab. Alsbald ging der hin, der die 5 Talente empfangen hatte, handelte damit und gewann 5 andere. Ebenso gewann der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, 2 andere. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, machte eine Grube in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, trat herzu, brachte 5 andere Talente herbei und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, ich habe 5 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Auch der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, trat herzu und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, ich habe 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zum Freudenfest deines Herrn. Aber auch der, welcher das eine Talent empfangen hatte, trat herzu und sagte, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du, böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Geldverleihern bringen sollen, und ich hätte es bei meiner Rückkehr das meinige mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht stoßt hinaus in die Finsternis, die draußen ist. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Wir haben heute Morgen einige Talente unter uns. Ein Talent ist eine Gewichtsangabe und umfasst etwa einen Zentner. Haben wir irgendjemand, der so ein Talent darstellt unter uns, einmal kurz aufstehen würde, ungefähr einen Zentner schwer ist? Scheint es nur Schwergewichte hier. Ja, ein Talent hat etwa ein Zentner Gewicht. Und dieser Herr, der seine Talente verteilt hier, ist bereit, außer Landes zu gehen, und er verteilt zentnerweise Geld. Nicht Papiergeld, sondern irgendwie Metallgeld, vielleicht Silber. Der eine kriegt 5 Talente, das heißt 5 Zentner. Sagen wir mal Silber, wir wissen nicht, was das war, was er da verteilt hat. Und der andere 2 und der letzte 1. Könnte man ja sagen, das ist ungerecht. Wieso hat der eine 5 und der andere nur 1? Hier steht als Erklärung, er gab jedem nach seinen Kräften. Das heißt, dem, der begabt war, der verantwortlich planen konnte, hat er viel gegeben. Und dem, der etwas weniger begabt war, hat er weniger gegeben, weil er sagte, mit dem Vielen wird er sich gar nicht zurechtfinden. Er wollte also keinen überfordern und keinen unterfordern. Und das ist gut. Der eine hat es leider vergraben, dann, das kannten die meisten von der Geschichte schon, der hat es ein bisschen falsch angelegt. Aber es ist nicht entscheidend, ob ich sage, ich habe nur ein Talent, so ganz wenig, oder ich habe viele Talente. Entscheidend ist nicht, welche Begabung jemand hat, unbedingt. Das ist zwar sehr interessant, aber nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was er einsetzt für seinen Herrn. Entscheidend ist nicht unbedingt, wo du begabt bist, sondern was du bereit bist einzusetzen für Jesus. Ich denke an einen Mann, einen jungen Mann, der Missionar werden wollte Und er wurde von einer Missionsgesellschaft abgelehnt wegen mangelnder Sprachbegabung. Aber dieser Mann hatte Liebe zu Jesus und auch Liebe zu Menschen, die er erreichen wollte. Und deshalb hat er sich weitergebildet. Er ist nicht davon losgekommen, Menschen in anderen Sprachen von Jesus zu erzählen und hat später eine Sprachmission gegründet, die inzwischen in Hunderten von verschiedenen Sprachen arbeitet und wurde einer der führenden Weltspezialisten für Sprachen. Ein Mann, der wegen mangelnder Sprachbegabung von einer Mission abgelehnt worden war. Entscheidend ist nicht, wo jemand begabt ist, sondern was er einsetzen möchte für Jesus. Ein anderer Missionar arbeitete in Ecuador und war verzweifelt, weil er keinen Kontakt bekam zu den Leuten. Er kannte zwar ihre Sprache, aber er hatte keinen menschlichen Kontakt gewonnen und war sogar froh darüber, dass die Regierung ihm einen Auftrag anbot. Als in seiner Region Straßen gebaut werden sollten, suchten sie jemand Verantwortliches, der das überwachen konnte. Und da hat er sich bereit erklärt, im Auftrag der Regierung Straßen zu bauen, mit dem einzigen Hintergedanken, auf die Weise bekomme ich wenigstens Kontakt zu den Bauarbeitern dort. Das muss ja zwangsläufig sein. Und so hat er also im Auftrag der Regierung Straßen gebaut, dort in Ecuador, in einem bestimmten Gebiet. Das hatte mit Mission ziemlich wenig zu tun, aber sein Anliegen war, Kontakt zu bekommen. Später, da er Amerikaner war, traf er in Amerika auf eine Missionskonferenz einen anderen Missionar, der auch in Südamerika versuchte, Fuß zu fassen. Der hatte aber ein anderes Anliegen, und zwar wollte er dort einen christlichen Radiosender aufbauen. Und er hatte überlegt, wie mache ich das? Er hatte schon in Argentinien und Brasilien und Chile überall die Regierung gefragt, ob sie so etwas erlauben würden, und die hatten es alle abgelehnt. Aber in Ecuador hatte er noch nicht gefragt, und so fragte er diesen Missionar, ob er bereit wäre, mit ihm zusammen so etwas zu versuchen, so einen Sender in Ecuador vielleicht aufzubauen. Und er sagte, ich glaube, das ist gut, ich bin dabei. Dann haben sie einen Antrag an die Regierung in Ecuador gestellt, einen christlichen Radiosender dort zu gründen, im Kurzwellenbereich, und die Regierung interessierte nicht so furchtbar, was die senden wollten, das zwar auch, sondern wer das ist, wer das macht. Und das eine war ein Amerikaner, den kannten sie nicht, und das andere war ein Amerikaner, von dem hörten sie, oh, der hat für uns schon Straßen gebaut. Und da sagten sie, ja, das ist ein zuverlässiger Mann, der kann das sofort anfangen. Und schon hatten sie die Genehmigung, um in Quito einen Sender zu bauen, die Stimme der Anden, der heute in über 30 Sprachen das Evangelium in die ganze Welt hinaus sendet und ungefähr 80% der Erdoberfläche mit seinen Sendungen erreicht. Da war ein Mann, der an seiner Arbeit verzweifelt war, aber er suchte Kontakt. Und er hat nicht nur so ein bisschen Straßenkontakt bekommen, sondern Kontakt eigentlich zu dem größten Teil der Welt. Mancher hält sich begabt auf einem bestimmten Gebiet, das finde ich sehr gut. Und es wäre gut, wenn er dafür Gott schon mal gedankt hätte, dass er begabt ist auf diesem Gebiet. Es kann sein, dass Gott dieses Gebiet einsetzen möchte in deinem Leben. Es kann sein, dass er dich auf einem ganz anderen Gebiet herausfordert, etwas für ihn zu tun. Ich war in der Schule immer mathematisch gut, in all diesen Fächern, die in diesem Bereich lagen, und sprachlich schlecht oder mittelmäßig, je nachdem. Gott hat mir einen sprachlichen Beruf vermittelt und ich bin dankbar dafür. Ich denke, dass Gott Dinge entfalten kann, wenn er das möchte. Ich habe junge Leute kennengelernt, die sich vorübergehend für Jesus interessiert haben, die fantastisch begabt waren. Der eine war kontaktstark, ein anderer konnte toll organisieren und dies und jenes. Die meisten haben ihre Begabungen für sich selbst verbraucht und eingesetzt und Gott nicht berücksichtigt. Vielleicht sind sie heute sehr erfolgreich auf ihrem Gebiet, das weiß ich nicht. Ich habe sie aus den Augen verloren, weil sie eigentlich Gott nicht die Ehre gegeben haben, sondern alles nur für sich selbst einsetzen wollten. Wenn es hier um Talente geht und dass der Herr wiederkommt und dann fragt, was hast du gemacht, müssen wir uns davor hüten, das als eine Geschichte anzusehen, in der wir vor Gott angenommen sind, wenn wir viel getan haben für ihn. Damals war das so, damals war diese Geschichte richtig. Denn damals musste man für Gott viel tun, um angenommen zu sein bei ihm. Man musste alle Gesetze erfüllen. Bis zur Kreuzigung Jesu, bis er am Kreuz rief, es ist vollbracht, galt die sogenannte Gesetzeszeit. Das heißt, man musste nach den Geboten Gottes leben. Wenn man sie erfüllt hatte, wurde man angenommen. Wenn man einige gebrochen hatte, wurde man nicht angenommen bei Gott. Aber durch die Auferstehung Jesu fing die Gnadenzeit an. Heute werden wir bei Gott nicht angenommen, weil wir so und so viel getan haben für ihn, sondern wir werden angenommen, weil wir begreifen, er hat das Entscheidende für uns getan am Kreuz, hat er die Schuldfrage zwischen Gott und uns gelöst und ich nehme Jesus Christus in mein Leben an und deshalb bin ich bei Gott angenommen. Nicht, weil ich ein paar hundert Predigten gehalten habe oder so und so viel 1.000 Mark gespendet habe, sondern weil ich Christus angenommen habe, bin ich angenommen bei Gott. Und ich würde jeden, der heute Morgen hier ist, wünschen, dass er sich prüft, ob er Christus angenommen hat in seinem Leben. Das heißt, betend im Gespräch mit ihm lebt. Es gibt ja viele Leute, die nur zu Gott beten. Ich finde das sehr gut. Aber es ist viel zu wenig. Es reicht nicht nur mit Gott zu reden. Ich muss mit Christus, seinem Sohn, reden. Denn er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und jeder, der meint, dass er nur durch den Glauben an Gott bei Gott angenommen wäre, geht an Jesus vorbei und deshalb ewig verloren, um es etwas direkt auszudrücken. Ich muss seinen Sohn Jesus Christus annehmen, um vor Gott angenommen zu sein, so sagt es die Bibel. Und wenn ich ihn angenommen habe, dann wird es Auswirkungen haben in meinem Leben. Das heißt, echter Glaube ist immer lebendig, er hat immer Auswirkungen. Wenn er keine Auswirkungen hat, ist er tot. Und dann kann man zu Recht fragen, ist das wirklich ein echter Glaube oder ist es nur irgendein christlicher Standpunkt? Jesus warnte in dieser Geschichte hier die Pharisäer seiner Zeit, das heißt die frommen Juden. Das Volk Israel war ja Nachkomme Abrahams und diesem Abraham war gesagt worden, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, und zwar für die ganze Welt. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und mit deinem Namen werden die sich Segen wünschen. Und für Israel galt das auch. Sie sollten ein Segen sein für die ganze Welt. Sie sollten also ihr Talent entfalten, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Aber sie haben es ängstlich für sich bewahrt, und in viele Gebote und Ordnungen noch mehr eingegrenzt und eingeengt und sind kein Segen geworden. Sie haben sozusagen ihr Talent vergraben. Und deshalb musste Gott sie für mindestens 2000 Jahre auf die Seite setzen. Nach dem Tod Jesu wurden sie ja politisch ausgelöscht als Land. Unter uns gibt es auch Leute, die irgendetwas vergraben. Gibt es jemanden, der hat eine Familienbibel in seinem Besitz mit Goldschnitt von irgendeiner Großmutter vererbt und im Testament steht schon, wer sie später kriegen wird, welcher der Söhne oder Töchter und jeder freut sich darauf. Aber mancher lebt gar nicht mit dem, was da drin steht und deshalb geht er mit seiner Goldbibel ewig verloren. Ein anderer kann das Glaubensbekenntnis, das wir vorhin gesprochen haben, Punkt für Punkt bejahen. Da gibt es keinen Punkt, den er verneinen würde. Aber er hat das Glaubensbekenntnis nur im Kopf und geht deshalb ewig verloren. Ein anderer ist echt evangelisch, der sagt, in unserer Familie dürfte nie ein Katholik oder ein Moslem oder wer auch immer einheiraten, das wäre absolut unmöglich. Aber er ist nur evangelisch. Er hat das Evangelium nicht im Herz und geht ewig verloren. Auf der katholischen Seite ist das sicher genauso. Wichtig ist es, Christus anzunehmen. Die Frage ist dann natürlich, was ist mein Kapital? Und da gibt es geistliches Kapital und natürliches Kapital. Oder geistliche Talente und natürliche Talente. 1. Korinther 4 steht, wir sind Haushalte über Geheimnisse Gottes. Das heißt, mein Kapital sind all diese biblischen Aussagen, die ich kennengelernt habe und verwalte. nämlich dass Jesus Christus am Kreuz starb für uns, dass er auferstanden ist und heute lebt und dass ich mit ihm verbunden leben kann. Ich war gerade in der Klostermühle mit der Familie, habe dort morgens und abends so 60 bis 90 Jugendlichen gesprochen und dazwischen auch manche Gespräche geführt. Es war interessant. Einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die mitgebetet haben für diese Zeit. Es war sicher spürbar und auch erhört. Der Leiter der Klostermühle ist der Bernhard Rebsch, den kennen viele. Der hat so eine etwas freundliche, direkte Art. Und er war vorher auf einer Tagung gewesen in der Schweiz und erzählte so 2, 3 Beispiele davon. Er saß so beim Mittagessen dort mit einigen Christen am Tisch und fragte, bist du Christ? Und sagte, ja, ich bin Christ. Sagte, ausgezeichnet. Dann kannst du nachher den Leuten mal erzählen, was das bedeutet, an Jesus zu glauben. Sagte, was? Ich? Niemals. Sagte, doch, ich werde dich nachher zumindest darum bitten. Und dann fragte er den Nachbarn da an dem Tisch, bist du auch Christ? Sagte der, ja, ich bin auch Christ. Ich habe mich für Jesus entschieden. Na, ausgezeichnet, dann kannst du auch was sagen. Sagte ich. Und brach in Laute des Stöhnens aus. Und dann hat er noch einen Dritten gefragt, der reagierte genauso. Wenn ich jetzt hier auf irgendjemand zugehen würde und ihn fragen würde, bist du Christ? Und er sagen würde, ja, dann sage ich, gut, dann kannst du jetzt mal ganz kurz erzählen, was das bedeutet für dich, Christ zu sein, wären sicher viele auch nicht ganz begeistert. Wenn jemand von uns ein Haus bauen würde, es gibt ja manchmal so Leute, die da viel in Selbsthilfe machen, die ganze Umgebung weiß, dass der ein Haus baut, alle Arbeitskollegen sind informiert, die Verwandtschaft weiß das, die wissen, welcher Handwerker gerade dran ist und warum der nicht gekommen ist und wie das mit der Finanzierung manchmal klappt oder nicht klappt. Die sind alle bestens informiert. Hausbau ist sehr wichtig. Christsein ist viel wichtiger als ein Haus zu bauen. Viel wichtiger. Da geht es nämlich um eine ewige Geborgenheit. Nicht nur um die Geborgenheit einiger Kubikmeter umbauten Raums. Und deshalb ist es wichtig, davon etwas weiterzugeben. Der Bernhard Rebsch sagte dann, gut, auch wenn ihr nicht wollt, ich werde euch nachher namentlich aufrufen und darum bitten, etwas von Jesus weiterzusagen. Und dann hatte er sie aufgerufen und die kamen sogar alle drei und sie haben sogar alle drei etwas erzählt, was Jesus ihnen bedeutet. Und hinterher haben sie sich bei ihm herzlich bedankt, sagten vielen Dank, wir haben solche Freude, wie wir das nie für möglich gehalten hätten, darüber, dass wir etwas weitergegeben haben, was uns Jesus bedeutet. Und dazu möchte ich eigentlich jeden ermutigen, der Jesus kennt, auf geeignete Weise etwas weiterzugeben von ihm. Denn wir gerade so eine nette Geschichte dort am Rande mitgehört. Da gab es nicht nur Jugendliche, sondern auch 2, 3 Familien. Da war eine Frau, die Jesus lieb hat. Sie ging dort spazieren und traf eine andere Frau mit Hund. Nun hat sie persönlich eine große Abneigung gegen Hunde. Und dieser Hund hat es scheinbar gemerkt und lief auch gleich bellend auf sie zu. Und die Abneigung gegen den Hund übertrug sich dann auch auf die Herrin dieses Hundes. Dabei hatte sie so ein kleines Büchlein in der Tasche, das heißt Goldene Worte, und da stehen gut aufgemacht verschiedene schöne Bibelverse darin. Und das hätte sie dieser Frau eigentlich gerne gegeben, aber weil da ein Hund dabei war, hat sie es nicht gemacht. Hinterher schämte sie sich, hatte ein schlechtes Gewissen und dachte, naja, die Gelegenheit ist leider ungenutzt verstrichen. Nach 2 Tagen war sie aber wieder dort und siehe da, die Frau mit Hund war auch da und der Hund kannte sie noch und lief laut bellend auf sie zu. Es war ihr genauso unangenehm wie das erste Mal, aber sie hat schnell gebetet und hat gesagt, Herr, wenn du hier irgendetwas tun willst, dann musst du das klären. Und da kam ihr eine gute Idee. Sie nahm das kleine Büchlein aus ihrer Tasche und rief dem Hund zu, komm doch mal zu mir, ich habe was für dein Frauchen. Und da kam der Hund tatsächlich, obwohl er sie gar nicht kannte, und da hat sie ihm das Heftchen so hingehalten und er machte sein Maul auf und sie legte es da rein, drehte sich rum, ging zu seinem Frauchen und brachte dem das kleine Buch. Sie konnte dann später noch beobachten, weil es so ein Hügel war, wo man dann noch etwas Überblick hatte, wie dieses Frauchen dann lesend den Weg ins Tal ging. Das fand ich nett, dass es auch evangelistische Hunde gibt. Das heißt, Gott erhört Gebete, wenn sie echt sind. Und das Talent, was du am meisten einsetzen kannst für Gott, ist das Gebet. Das Talent, was du am meisten einsetzen kannst für Gott, ist das Gebet. Wir unterstützen 6 Missionare in verschiedenen Teilen der Welt, zum Beispiel Scots auf den Philippinen, die dort versuchen, einen terroristischen Moslem-Stamm zu gewinnen für Jesus, zumindest einige Leute aus diesem Stamm. Jeder von uns kann im Gebet dort Mitarbeiter sein, jeder, wenn er möchte. Ich war noch nie auf den Philippinen, werde vielleicht nie dorthin kommen, aber ich kann dort mitarbeiten durch Gebet. Viele von denen, die hier sind, können in meinem Dienst mitarbeiten durch Gebet. Einige haben mitgearbeitet in der Klostermühle jetzt, obwohl sie gar nicht dort waren, im Gebet. Oder ein anderer ist Mitarbeiter in der Kinderstunde, obwohl er noch nie dort gewesen ist, weil er regelmäßig dafür betet. Und vielleicht entscheidet sich jemand für ein Leben mit Jesus und der Prediger denkt, na prima, den habe ich jetzt gewonnen. Aber in Wirklichkeit hat nicht er ihn gewonnen, sondern jemand, der schon 3 Jahre für denjenigen gebetet hat. Der hat ihn gewonnen und der andere war nur so der Schlusspunkt, der ihm geholfen hat, Jesus aufzunehmen. Wir waren vorher an der Nordsee und haben dort Urlaub gemacht. Ist ja ganz interessant dort. Ich war erst einmal dort gewesen, wusste nur, dass man da immer lange Hosen und einen Pullover braucht. Aber das war nicht alles, was wir da entdeckt haben, sondern es hat uns viel Freude gemacht, das Wasser zu beobachten. Und dann gab es dort manche Worte, die wir nicht kannten. Da hieß es zum Beispiel Friedrichskoog und Christianskoog und Kronprinzessinkoog. Ich hatte keine Ahnung, was ein Koog ist. Und so haben wir mal jemand gefragt, was das bedeutet. Unter uns wissen das wahrscheinlich viele, was das ist. Ich wusste es nicht. Es ist ein Stück Meer, flaches Meer, was eingedeicht wurde. Und dann hat man es trockengelegt, manchmal Land aufgeschüttet, oft nicht, und hat es landwirtschaftlich genutzt. Es ist also eigentlich ein Stück Watt, das man dem Meer entrissen hat, indem man es eindeichte, mit solchen Wellen umgeben hat und jetzt benutzt. Und es ist meistens sehr fruchtbares Land. Und da dachte ich, das ist eigentlich ein gutes Bild für uns. Auch in uns, unserer Umgebung gibt es solche ungenutzten Meerflächen, wo das Land schon so ein bisschen rausguckt, aber nicht zu nutzen ist. Und wir könnten versuchen, im Gebet irgendwelche Gebiete einzudeichen, damit wir sie im Laufe der Jahre kultivieren können. Es gibt hier in der Stadt zum Beispiel 1000 bis 2000 Ausländer. Kaum jemand von uns hat Kontakt mit ihnen. Kaum jemand hat sie auf den Glauben an Jesus angesprochen oder überhaupt eingeladen. Das wäre ein weites Gebiet. Es gibt viele, die einsam sind, weil sie ihren Ehepartner verloren haben, weil sie geschieden sind oder aus diesem oder jenem Grund. Es gibt kaum jemand, der sie einlädt oder besucht. Oder solche, die krank sind, die früher mal regelmäßig in der Gemeinde waren, aber nicht mehr laufen können und zu Hause im Bett liegen. Es gibt kaum jemand, der sie besucht. Es gibt viele Männer. Frauen kommen ja meistens schneller zum Glauben als Männer. Es gibt viele Männer, die nichts dagegen haben, aber auch noch nicht gewonnen sind. Das ist ein ziemlich weites Feld, auf dem etwas geschehen könnte. Ich fand es gut, in der Klostermühle saß so beim Essen eine junge Dame neben mir und ich frage, was machst du so beruflich? Sagt sie, ich bin Sekretärin. Sagte ich, wo oder wie? Sagt sie, ja, im Bereich der Politik. Sagte ich, naja, das ist interessant, wo denn? Sagt sie, in Württemberg von einem Landtagsabgeordneten. Und dann hat sie ein bisschen erzählt, sagte, ja, mein Chef ist auch Christ und er macht mittwochs immer, wenn Plenarwochen sind, Gebetsfrühstück in einem Hotel. So von 8.45 Uhr bis 10 Uhr, nicht jeden Mittwoch, sondern bestimmten Mittwochen im Monat und sieht zu, dass er Leute aus allen Fraktionen bekommt und einlädt. Also nicht nur von seiner Partei, sondern auch von anderen Parteien, die offen sind. Das ist ein weites Feld, das könnte man auch eindeichen und gewinnen. Wir haben viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Eigentlich sind sie unbegrenzt. Sie sind nur begrenzt durch unseren Glauben, den wir haben. Und er kann wachsen. Ich freue mich, dass hier in der Gemeinde sehr viele mitarbeiten. Ich freue mich, dass sehr viele natürliche Gaben im Einsatz sind. Der eine stellt seine Wohnung zur Verfügung für einen Hausbibelkreis. Ein anderer setzt sein Auto ein an dieser oder jener Stelle. Viele sind Beter, Viele setzen ihr Geld ein für dieses oder jenes. Mancher setzt sein Telefon ein, ein anderer seine Schreibmaschine, einer sein Wohnzimmer für Einladungen, mancher seine Kochkunst in dieser oder jener Weise oder sein künstlerisches Gestalten, mancher seine sportlichen Fähigkeiten, mancher seine Fähigkeiten mit Kindern zu spielen. Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Dingen, die eingesetzt werden können für Gott. Es ist gut, Dinge für Gott einzusetzen, weil es ihn ehrt und selbst Freude macht. Dieser eine Mann, der alles vergraben hat, hatte ein falsches Gottesbild. Er hatte eine falsche Vorstellung von seinem Herrn. Das heißt zwar, ich fürchtete ihn, aber in Wirklichkeit hat er ihn nicht gefürchtet, sondern verachtet. Denn der Wille des Herrn war ja, dass er die Dinge vermehrt und einsetzt. Und er hat es nicht getan, er hat es nur vergraben. Solche Erde zum Vergraben kann in unserem Leben alles sein. Ich denke, bei Jugendlichen wird es oft klarer. Manche hat seinen christlichen Glauben vergraben hinter Fortbildungskursen. Ein anderer hat ihn in der Tanzstunde unter die Erde gebracht. Ich habe nichts gegen die Tanzstunde, muss ich sagen. Aber mancher hat ihn in der Tanzstunde unter die Erde gebracht und vergraben. Ein anderer hat ihn im Sport begraben. Ich kenne Leute, die haben ihn beim Roten Kreuz begraben. Ich habe nichts gegen das Rote Kreuz. Es wurde von einem Christen gegründet, der auch den CVJM gegründet hat, dieser Henri Dunant. Er ist Mitbegründer des CVJM und Gründer des Roten Kreuzes. Es war ein bewusster Christ. Mancher hat seinen Glauben begraben bei seiner Firma, für die er Tag und Nacht tätig ist und meint, keine Zeit mehr zu haben für Gott, obwohl er der höchste Firmenchef ist und das andere höchstens ein kleiner Abteilungsleiter im Vergleich zu diesem übergeordneten Chef. Es ist beschämend, für mich beschämend und wahrscheinlich für die meisten von uns beschämend, einmal zu vergleichen, welche Opfer bin ich bereit für mich zu bringen oder für meine Firma, wobei ich jetzt nicht von meiner Firma spreche, und welche Opfer bin ich bereit für Gott zu bringen. Wenn so ein kleiner Firmenchef da ist, der gerade eine Firma aufbaut, der arbeitet manchmal eine ganze Nacht durch, um irgendeinen Kunden nicht zu verlieren. Ich habe einen Klassenkameraden, der jetzt so ein führendes Computertier ist in einer großen europäischen Firma. Er hat nächtelang gearbeitet. Immer nachts zwischen 2 und 4 hat er seine Computerprogramme ausprobiert, monatelang, weil die Computer tagsüber ausgelastet waren mit anderen Programmen. Und morgens um 7 war er wieder im Büro und war noch verheiratet. Das heißt, er ist es auch heute noch. Das sind Dinge, die einen beschämen. Ich würde das wahrscheinlich nie tun. Ist immer die Frage, welchen Einsatz bringen wir für uns, für eine Firma, für einen Hausbau, um ein Auto zu reparieren, um irgendwelche Finanzen auf die Beine zu stellen für irgendetwas? Und wenn ich das dann mit Gott vergleiche, muss ich sagen, bei Gott habe ich immer schon mal die Hälfte abgestrichen und davon dann nochmal die Hälfte. Und dann sage ich ja, so ein bisschen was von meiner Zeit könnte ich dir zur Verfügung stellen. Ganz klein bisschen Geld kriegst du auch. Und wenn mich die Dinge nicht überfordern und mir vielleicht noch Spaß machen, bin ich auch bereit, noch mehr zu tun. Ich sage das nicht, um irgendjemand anzuklagen. Ich denke, das ist etwas, was uns allen gilt, auch mir. Wenn wir das nur mal vergleichen, was setze ich für mich ein und was bin ich bereit, für Gott einzusetzen? Wir haben im Fernsehen gerade so eine Sendung gesehen über einen jungen Mann, der in Hawaii an einem Wettbewerb teilnahm. Vielleicht hat ihr auch jemand gesehen, so vor 3 Wochen, wo man einen Titel bekommen kann, Iron Man, der Eisenmann. So ein fantastischer Wettbewerb, muss man erst 4 Kilometer Ozean schwimmen machen, dann 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathonlauf, 42 Kilometer, alles hintereinander. Das hat er so in 11,5 Stunden als 147. absolviert, waren ein paar hundert Leute dabei. Es ist fantastisch, was so ein Mensch einsetzt. Er sagt, der Sport ist das Höchste in meinem Leben. Da finde ich mich selbst, da finde ich die Achtung der anderen Leute. Ich sage es nicht, um ihn zu verurteilen. Es ist fantastisch, was Menschen einsetzen. Es ist nur die Frage, wofür. Und deshalb ist das ganz hilfreich zu sehen. Jesus gibt uns Talente, er zwingt uns nicht, sondern er ermutigt uns. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und wenn einer sagt, ich habe nur so wenig Talent, ist das ja gar nicht schlimm. dann mach doch aus dem Wenigen irgendetwas für ihn. Bete darum, was du tun kannst für ihn. Für Leute, die schon mitarbeiten, gibt es eine kleine Ermutigung. Was ist die Belohnung für den, der seine Talente vermehrt hat? Eigentlich zwei Dinge. Einmal, sein Herr freut sich über ihn, er darf an einem Freudenfest teilnehmen. Und das Zweite, er bekommt noch mehr Verantwortung, als er hatte. Ich darf also jedem sagen, der gesegnet mitarbeitet, dass Gott ihn noch mehr segnen möchte, ihm noch mehr Verantwortung unter Umständen gibt, weil hier einfach ein Wachstumsprozess ist. Ich schließe mit einer Doppelfeststellung oder Frage, mit der ich auch begonnen hatte.
Es ist nicht wichtig, in jeder Beziehung herauszubekommen, welche Talente ich besitze. Das ist zwar interessant, aber nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Frage, was bin ich bereit, für Gott einzusetzen? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, wo bin ich überall begabt, das ist auch wichtig, sondern was bin ich bereit, für Gott einzusetzen? Und wenn du Jesus im Herzen hast, wäre es gut, wenn du immer weitergehend ihm zur Verfügung stehst, selbst Freude daran hast, Gott ehrst und andere segnest. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du keinen von uns überfordert, aber auch keinen unterfordern möchtest. Hab Dank, dass du das, was keiner tun konnte, selbst getan hast, nämlich uns am Kreuz zu erlösen. Hab Dank, dass du lebst. Hab Dank, dass mein Leben dir gehört und auch das Leben von jedem unter uns, der es dir anvertraut. Segne uns, dass wir das, was du uns gibst, verwehren, so wie du es führst. Schenke dazu Mut und Vertrauen und gutes Gelingen. Amen.